AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Genre Geschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genre Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Mitmenschen da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren, peinigenden Stunde hier bei Genre Geschehen. Mein geschätzter Kollege André Hecker wird euch wahrscheinlich gleich die Folgennummer verraten, aber vorher kündige ich ihn natürlich an als derjenige, der mit mir hier leiden wird. Denn natürlich ist auch er wieder am Start, unser Friedrich Nietzsche-Entchen der Folterei, Tino Hahn.
Hallo. Ich soll die Folgennummer verraten. Ich dachte, du leidest auf André.
André sollte die Folgennummer verraten.
Ja. Wir schreiben das Genre-Geschehen Jahr 197.
Und damit gibt es schon den ersten Punkt für André.
Wir sind Folgen von der 200 entfernt und möchte nochmal darauf hinweisen, wir nehmen eure Fragen an für ein ausgiebiges Q&A zum Jubiläum. Schickt es uns gerne per E-Mail info@genre-geschehen.de oder im Discord in den Fragen Thread, wenn ihr ihn nicht findet, einfach Bescheid sagen, dann verlinken wir ihn euch da. Auch ein Aufruf, um in den Discord zu kommen, bitte. Link in den Shownotes.
Ja, dann eine DM bei Instagram. Falls ihr uns da noch nicht folgt, macht ruhig auch mal. Ja, entweder Tino Hahn oder Genre Geschehen. Schickt, wo ihr lustig seid.
Ja, schickt uns eure Fragen und noch weiß ich die Folgennummer. Ich glaube, wenn Tino mit uns fertig ist, dann habe ich sie wahrscheinlich vergessen.
Ja, dann fühlst du dich wieder so, als ob Folge 1 gerade vor der Tür steht. Und nur falls ihr den Eindruck haben sollt, dass ich ein bisschen verschnupft klinge, das liegt nicht an den mutmaßlichen Leistungen der beiden, sondern ich bin wirklich ein bisschen erkältet. Also das Nasale mag man mir verzeihen. Und auch dieses Geräusch, was ab und an erfolgen wird. Das habe ich extra nur für André gemacht. Das mag er nämlich nicht, wenn irgendwelche komischen Geräusche, die nicht Sprache zuzuordnen sind, im Podcast
sind. Das kopiere ich mir jetzt und schneide das einfach immer random in unsere Wartezeit, wenn wir, Nadine und ich, rumdenken auf den Antworten. Dann schneide ich einfach mehrfach hintereinander dein Schniefen. Geil. Bis die Leute abschalten.
Nein, Quatsch. Oder auch so ein genervtes Seufzen könnte man einfach so zwischendurch, wenn jemand was ganz Normales sagt, einfach so reinschneiden. Sodass es so richtig awkward wirkt.
Oh, da kriege ich einige hin, würde ich sagen.
Ja, glaube auch. Weil wir hören ja die Folgen, oder? Da haben wir ja noch nie drüber gesprochen. Wie oft hört ihr die Folgen danach noch?
Manchmal ein halbes Mal.
Mhm, ich auch manchmal.
Also ich höre sie ja beim Schnitt natürlich nochmal. Ja. Natürlich nicht am Stück, sondern aber im Schnelldurchlauf. Und ich höre Sachen nochmal nach, wenn ich vergessen habe, was ich zu dem Film gesagt habe. Oder nochmal hören will, was ich zu dem Film gesagt habe.
Ja, okay. So.
Sowas, okay. Aber sonst, jetzt höre ich nicht die kompletten Folgen nochmal, nee.
Da habe ich viel zu viel Angst vor meiner Meinung von vor 2 Wochen, als dass ich das machen würde.
Nee, ich gucke, also genau wie bei Kino Plus, immer mal so ein bisschen rein, um irgendwie zu gucken, wie der Vibe kommt oder weiß nicht, ob ich irgendwas Bestimmtes, keine Ahnung, wenn ich irgendwas Bestimmtes auch dann wissen will, was ich da nochmal gesagt habe oder.
Ja, das mache ich auch. Aber ansonsten komplett habe ich, glaube ich, nur irgendeine von den Fragenfolgen, irgendeine Jubiläumsfolge habe ich nochmal komplett gehört. Aber so die eigene Stimme hören immer bizarr.
Ja, oder wenn zum Beispiel bei Discord, sag ich mal, bestimmte Stellen hervorgehoben werden oder so, wenn jemand sagt, ey, hier, da muss ich nochmal echt sehr lachen oder sonst irgendwas, dann höre ich mir das auch nochmal an.
Dann finde ich es auch meistens dann erst witzig, weil man ja so im laufenden Aufnahmeverfahren dann meistens so denkt, okay, das war ganz funny, aber man ist ja dann doch so ein bisschen fokussiert. Also man ist dann zu sehr drin, um so aus so einer Außenposition wahrzunehmen.
Oder darf ich nicht zu weit abschweifen lassen?
Nur das stimmt. Ja, Abschweifungen. Ich werde aber auch heute noch, beim fünften Titel werde ich auch abschweifen. Ich habe nämlich mich ungut und tief in afrikanischen Diktatorenbiografien verloren, aber dazu kommen wir in ungefähr 20 Minuten dann nochmal ausführlicher. Jetzt aber erstmal einen kleinen Spannungsbogen bauen. Aber wir fangen wieder an mit Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug voller verzweifelter Agenturmenschen, die händeringend einen griffigen deutschen Verleihtitel suchen. Der Rubrik, zu der es ja einen Jingle gibt, deswegen muss ich es diesmal nicht hier nochmal einsingen. Es geht nämlich um eben jene Filmtitel, die in Deutschland recht ungewöhnlich sind. Wir gehen aber easy rein diesmal.
Ich habe aber übrigens das werden Leute ja hören, ich habe den Jingle ja erneuert, weil du letztes Mal so mit Euphorie dabei warst beim letzten Silbe, das muss ich gleich ändern.
Nice, sehr gut. Das höre ich mir dann zum Beispiel auch noch an, direkt nach der Aufnahme hier. So, das ist von Torben, den ich auch wieder in Sitges getroffen habe. Torben ist ja quasi, lebt auf Festivals, guckt 70 Filme am Tag.
Crazy, ja. Der ist ja wirklich überall unterwegs, groß geht raus.
Ja, und als wir nach, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, aber ich glaube, es war nach Sons of the Neon Night gegen 5.30 Uhr Richtung Hotel gelaufen sind, hat er auch kurz erwähnt. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, dass ja der Film Rashomon in Japan 1950 entstanden, in Deutschland ja auch einen nicht jetzt unbedingt ungewöhnlichen Titel, trägt aber einen recht unnötigen Zusatz. Wie heißt denn Rashomon in Deutschland?
Ja, das war.
Du willst wieder das vollständige Ding haben, ne?
Ja. Das immer so dastehen zu lassen, als ob ich, wenn ich einfach eine korrekte Antwort haben möchte, das schon wieder irgendwie so eine Gängelei wäre.
Ja, weil manchmal finde ich es halt schon unnötig, den Filmtitel nochmal zu wiederholen, den du schon genannt hast. So.
Vielleicht steht er ja gar nicht drin und man denkt nur, dass er drin steht.
Ja, gut. Ey, irgendwo wird er so stehen, irgendwo steht er wieder so. Das biegst du dir ja hin, wie du es gerne brauchst.
Ja. Eben, das biege ich mir so hin. Deswegen.
Weil ja niemand weiß. Wenn ich es finden würde, irgendwo, würdest du sagen, ja, aber das Gängige ist das und das.
Ja. Ich finde hier nämlich schon dieses, wie nach einem Bindestrich weitergeschrieben wird, diskutabel. Aber so steht's geschrieben.
Ja, okay, hey, was soll ich machen? Dagegen komme ich nicht an.
Ja.
Dagegen komme ich nicht an.
Aber ich spoiler so viel, was nach dem Bindestrich folgt, ist immerhin korrekt. Auch in dieser Groß- und Kleinschreibung.
Ich frage mich auch, wie man sich wirklich gedacht hat, dass man das so nennen muss.
Ja.
Weil.
Ich glaube so.
So. Da haben beide was. Und es stimmt. Er heißt nämlich Rashomon das Lustwäldchen. Und
das ist auch ein selten dämlicher Titel.
Selten dämlich, gerade wenn man den Film gesehen hat, ist dieses Lust durchaus diskutabel.
Ja, aber Wäldchen, also. Alter, warum haben sie nicht gesagt, der Lustwald?
Ja. Oder, also,
oder im Lustwald
halt,
oder so.
Das Lustwäldchen klingt halt auch wie so ein Defa-Märchen.
Ja, aber ich glaube halt auch so, dass das so Spukhaus im Spessart, also ich glaube, der ist später entstanden, aber dass das halt so gerade so gängig war, das alles so ein bisschen zu verniedlichen. Und ich finde es halt auch, weiß ich nicht, ob das so 1950 irgendwie was war, dass die Leute gesagt haben, oh, Rashomon, das gucken wir mal. Also da war ja so diese Berührungsängste oder was der Bauer nicht kennt, das frisst dann nicht, glaube ich, noch deutlich ausgeprägt. Also es war ja schon relativ besonders, dass ein japanischer Film dann in Deutschland im Kino läuft. Aber falls überhaupt im Kino lief und es nicht nur die Heimkino-Veröffentlichung ist. Ich fabuliere hier einfach so rum, dass der im Kino lief. Das reiche ich gegebenenfalls nach. Bislang möchte ich mich davon, von dieser Aussage jetzt direkt auch gleich wieder distanzieren.
Also du redest mit Torben um 5.30 Uhr über Rashomon, nachdem ihr quasi aus dem neuen Jackie Chan Film gekommen seid?
Nee, Sons of the Neon Night, der neue Yuno Mack Film. Okay. Der, ja, ich finde, jedes Land kriegt halt den Megalopolis, den es verdient. Also, das war ein Erlebnis und der denkbar ungeeignetste Film für so eine Uhrzeit. Also so von 2 Uhr bis halb oder kurz vor 5 sowas zu gucken, das war schon wild. Also, da war auch die Stimmung im Saal weird. Es hat gegen Ende eine Person geklatscht, dann kam kurz so weit der Titel eingeblendet wurde, dann ging der Film aber nochmal weiter. Ich glaube, dieselbe Person, die geklatscht hat, hat so konzentriert, what the fuck, gerufen. Das war also...
Die Person dachte sich wahrscheinlich auch, da wäre sie lieber im Lustwäldchen gewesen.
Ja. Ja, es war schon geil. Also ich meine, es ist halt der teuerste Hongkong-Film aller Zeiten, das sieht man ihm an. Aber dass hier jemand einen 7-stündigen Film auf 2 Stunden runtergeschnitten hat, sieht man halt auch. Und zwar daran, dass, also ich schweife natürlich jetzt schon ab, aber das macht ja nichts. Die Eröffnungsszene ist mega geil mit so einem Amoklauf mitten in der vollbesetzten Innenstadt von Hongkong. Und da werden hunderte von Leuten einfach erschossen, die rumrennen. Dann wird noch ein Krankenhaus in die Luft gejagt. Und ich glaube, das spielt nie wieder eine Rolle. Und es ist alles so absurd, weil es dann auch irgendwie, also es ist so eine dystopische Parallelwelt irgendwie und es spielt 1994, aber die Leute haben halt Handys, die aber auch mit den normalen Klingeltönen klingeln. Das finde ich immer ein bisschen bizarr, wenn du so eine Parallelwelt hast, aber dann haben halt Leute 1994 einen iPhone-Klingelton, wo man so denkt, hey, strange alles. Aber sieht halt mega geil alles aus, aber es
war so... Aber das musst du alles in unserem Seachess-Recap eh nochmal erzählen.
Ja, ja, ich weiß, aber es war so verwirrend. Also ich muss so oft über den Film nachdenken, weil der ja auch in Hongkong und in Singapur und so, also er wird mega beworben, aber der ist so sperrig, also das ist so unzugänglich. Wild.
Ja, aber so.
Aber apropos wild und auch mal wieder auf Seachess zurückzukommen, es gibt nämlich einen Film, der in Spanien 1976 gedreht wurde und der im Original, man mag es mir verzeihen, ich kann kein Spanisch, deswegen versuche ich es halbwegs, Kind Puerte Mata a un Niño, beziehungsweise in Deutschland dann als ein Kind zu töten rauskam. Aber der hatte vorher noch einen anderen Titel in Deutschland. Und welchem Titel ist denn dieser Film ursprünglich in Deutschland erschienen? Und der ist zum Beispiel zu einem Teil in Seachess gedreht worden.
Also ist ein Alternativtitel oder wie?
Ja. Weil ein Kind zu töten erschien den Leuten aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen zu hart. Und er ist erst seit 2008 unter diesem Titel erhältlich.
Oh, verwechsel ich den jetzt?
Also ich weiß, wie der Roman heißt, aber die Frage ist, ob das der ursprüngliche Filmtitel auch war.
Ja, also der Roman heißt El Juego de los Niños.
Genau.
Ja.
Und ich weiß, wie der auf Deutsch heißt.
Und als kleinen Funfact erzähle ich noch, unter welchem Titel dieser Film ins Kino kam. Da hieß er nämlich Scream.
Wow.
Ja. Ein Kind zu töten?
Ja. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ja das dem Publikum einfacher gutierbar machen wollte, was da passiert. Weil in der deutschen Fassung fehlt der ganze Vorspann, wo man halt so Szenen aus real existierenden Kriegen gibt, die Schussszene fehlt. Und so Hinweise auf Holocaust wurden rausgenommen, Vietnamkrieg und lassen der Prolog fehlt und der Schlussdialog fehlt, wo auch nicht erkennbar ist, warum die Kinder so handeln, weil das den Leuten damals irgendwie zu krass erschien.
Okay, dann verwechsel ich den jetzt.
Also ich habe dir was geschickt, ich weiß nicht, wie der Film vorher hieß, ich weiß nur, wie der Roman heißt und wenn der Film vielleicht genauso hieß, aber ich habe keine Ahnung.
Ich habe ehrlich gesagt auch, also ich habe keine Ahnung.
Hast du den Roman mal gelesen?
Ich?
Ja?
Nee.
Okay. Wieso weißt du, wie der heißt? Also ist der so, ist das so ein
Classic? Das habe ich mal gelesen. Das wusste ich einfach. Das habe ich im Zusammenhang einfach mal gelesen. Hm. Aber nee, gelesen habe ich ihn nicht. Befürchte aber fast, der ist auch nicht reißerisch genug für einen Filmtitel, aber einen anderen kenne ich.
Das stimmt.
Ey, ich weiß nicht, ich kann jetzt, was weiß ich, ich schreibe dir das, weil ich nicht weiß.
Mhm. Okay, also André sagt das Spiel der Kinder. Daniel Schröckert verwechselt ihn mit einem anderen spanischen Film, nämlich mit Im Glaskäfig. Aber da wird ja einfach ein komplett gelähmter Mensch von einem seiner früheren Opfer gefoltert. Über den könnten wir ja auch mal sprechen.
Ja, okay. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Das ist der, ja. Shit, okay.
Aber ein Kind zu töten hieß vor 2008 in Deutschland natürlich tödliche Befehle aus dem All, damit sich niemand damit auseinandersetzen muss, dass die nachkommende Generation die aktuelle Generation tötet und dafür irgendwie einen Grund hat, um sich irgendwie für die Sünden der Eltern zu rächen, sondern es waren halt tödliche Befehle aus dem All. Deswegen fehlt auch der Anfang des Films und am Ende erzählen die Kinder halt auch ihre Motivation, warum sie die Erwachsenen töten. Und das wurde weggeschnitten und es wird suggeriert, dass sie einfach von Außerirdischen besessen waren.
Das ist ja geil, okay, das wusste ich nicht.
Ja. Okay. Ja, der wurde wohl teilweise in Sieges gedreht. Ich habe den auch gesehen, bevor ich von Sieges überhaupt irgendwas wusste. Also den würde ich mir auch gern nochmal anschauen.
Ja, aber dann jetzt nur in dieser Originalfassung, oder?
Ja, ja, klar. Ja, die gibt's ja seit 2008, aber damals war es dann halt so, wollen wir nicht. Weil der halt auch schon, der ist sehr beklemmend, sehr bedrückend und halt gar nicht so reißerisch. Also sehr so dieses, bisschen vereinfacht jetzt, aber so Kinder des Zorns als von Michael Haneke würde ich jetzt so.
Ja, aber ist ja der Glaskäfig auch, ne? Also.
Ja, der Glaskäfig ist auch sehr bedrückend. Und ja. Ich verstehe deswegen, schon,
ich hatte nur in Erinnerung, dass es, ja, also spanische Film mit Kinder irgendwas Bedrückendes. Mhm. Und dann war ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das der war oder nicht.
Ja. Ja, war er nicht. Ich wiederhole es nochmal.
Ja, ja, gut.
Kein das, Punkt.
Ne, es war Spy Kids, aber
nicht. Ja. Es war Spain Kids.
Damit steht es weiterhin 1-1. Und wie heißt denn der, das könnte jetzt auch wieder, ich mutmaße, einer von euch beiden hat die DVD oder die Blu-ray oder die wattierte Mediabook-Ausgabe mit Cover F oder so. Wie heißt denn der 1979 in Amerika gedrehte Film Prom Night in Deutschland?
1979.
Das müsste.
Das ist der mit der Dunkelhaarigen, ne?
Uff, da fragst du mich was. Oder ich weiß
nur, der Prom Night.
Okay, ja. Dann habe ich es verwechselt. Dann ist es
der. Sowohl Prom Night, das Original, als auch das Remake bei mir in der Slasher-Gunst nicht wirklich hochsteht.
Nee, der ist relativ langweilig.
Ja.
Da passiert eigentlich gar nicht viel.
Ja, und deswegen hatte ich so Hoffnung auf das Remake, aber das war ja noch eine größere Gurke.
Ja.
Aber hat ein geiles Cover.
Das müsste der sein.
Und 1,9, so schlecht war das Remake, okay.
Mhm. Oh, nee, das Original finde ich auch.
Sterne.
Der hat natürlich einen gewissen Kultstatus, aber ich finde auch nicht so richtig zurecht. Beziehungsweise er hat die Zeit nicht gut überdauert. Der ist wirklich recht zahm und auch ein bisschen.
Ja, und das Remake leider auch. Also er hatte ja eine 12er-Freigabe.
Das Remake?
Also beziehungsweise PG-13.
Und das Remake haben sie dann auch gleich nur so genannt, ne?
Ja.
Was irgendwie ein bisschen lächerlich war. Aber ja, gut, ich habe den, glaube ich, auch einmal gesehen, das Remake. Aber. Das Original fand ich jetzt auch nie, war ich auch nie der größte Fan von. Wie hieß denn der andere, den ich noch meine? Auch ein Prom-Night-Film.
Nach der Creeps? Ach, auch nur ein 2,6. Okay, ich dachte, der hätte irgendwie einen größeren Kultstatus, aber nicht mal das.
Nach der Creeps?
Nee, Prom-Night. Nee, nach der Creeps ist nice, aber das Prom-Night-Original. Ach, das stimmt, da gibt's auch so viele Teile von.
Wie hieß denn der andere noch mal?
Okay, wieder bei den ganzen Trivias zu Filmen jetzt eins aus den Top 10 der irrelevantesten. Die Telefonnummer 614-481-6621, die in Prom Night im Original gezeigt wird, ist die Faxnummer vom Grandview Heights Park and Recreation Department und funktioniert. Also falls jemand einen Fax an die schicken will und sagen, hey, ich habe das in dem 1979 erschienenen Film Prom Night gesehen, dann go for it. After this film, Leslie Nielsen would quit accepting dramatic roles and would go on starring comedies right up until his death. Okay, das war mir gar nicht bewusst, dass da Leslie Nielsen eine ernste Rolle drin spielt. Er spielt ja die Hauptrolle. Er ist der Vater von Jamie Lee Curtis, okay. Dann muss ich da vielleicht doch nochmal reingucken.
Da habe ich ihn. Jetzt weiß ich's.
Ah, okay, schade. Da hätte ich gedacht, einer von euch beiden weiß es vielleicht nicht. Aber beide haben sehr richtig geantwortet. Prom Night, die Nacht des Schlechters.
Ja, und es gibt nämlich noch Prom Night, das Böse aus dem Dunkeln.
Mhm.
Das ist aber irgendwie dann eine Fortsetzung.
So, hast du jetzt gerade die ganze Zeit da irgendwie gegoogelt, wie der heißt?
Nein, das habe ich jetzt gegoogelt, ja.
Ach so, okay. Ach so, nachdem du abgeschickt hast. Okay,
ja, genau,
okay.
Nachdem ich abgeschickt habe.
Ich will ja natürlich niemanden auch irgendwas unterstellen, aber manchmal ist man ja dann so drin,
ja,
dass man einfach
ich muss ja hier quasi
Ja, völlig fein. Ich wollte nur nicht, dass es jetzt so wirkt, als ob ich einen von euch das Cheaten bezichtige. Das habt ihr ja beide auch gar nicht nötig. So, jetzt kommt das, direkt nach 20 Minuten des Podcasts, als ob ich es berechnen hatte. Jetzt kommt die große Idi Amin Show. Mein afrikanischer Lieblingsdiktator. Denn 1980 wurde ein Film über ihn gedreht, der im Original Amin, The Rise and Fall heißt und in Deutschland unter dem Titel Der Schlechter, Idi Amin, erschien. Und das stieß aber bei den freigebenden Behörden nicht unbedingt auf große Zustimmung, dass dieser Film ungeschnitten erscheint. Deswegen musste noch eine geschnittene Fassung von Idi Amin, der schlechte Idi Amin, erscheinen. Und wie könnte diese geschnittene Fassung in Deutschland heißen? Über Idi Amin, der ungefähr 300.000 bis 400.000 Menschen getötet hat, dem es nicht schnell genug gegen Massengräber auszuräumen, sodass er seine toten und noch lebenden Gegner Krokodilen zum Fraß vorgeworfen hat und der zu Ehren von Adolf Hitler am Viktoriasee ein Denkmal errichten wollte, was ihm aber noch der sowjetische Botschafter in letzter Minute ausreden konnte. Wie könnte man einen Film über diese sympathische Person nennen? In der geschnittenen Fassung.
Und der Film hieß Der schlechte Idi Amin.
Ja. Und während ihr überlegt, lese ich aus dem Schreiben von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften vom 6.12.1990 vor. Nach der BPS-Entscheidung 352 vom 14.11.1985 wurde der Videofilm Der schlechte Idi Amin indiziert, weil er, gestützt auf die empirisch gesicherten Erkenntnisse der Lerntheorie, durch die gezeigte Gewalt im großen Stil und epischer Breite verrohend und somit jugendgefährdend wirkt. Insgesamt sei der Film ein mit Brutalitäten ausgefülltes Historiengemälde, das sich durch ausführliche Darstellung von Tötungen und Folterungen hervortue. Dies wird durch eine Zusammenfassung des Filminhaltes belegt. Jetzt folgen einfach zwei Seiten Filmzusammenfassung und eine Schnitttabelle. Da sitzt jemand an der Schreibmaschine und schreibt 11.39, Erstechen des Arztes im Aufzug entfernt. 15.37, Blick des Arztes auf Totenköpfe im Kühlschrank in der Totalen von vorne entfernt. 26.50, Amin ist die Leber eines Toten, entfernt, plus Tote im Nil. Und so weiter und so fort.
Ich habe keine Ahnung.
Wie würdet ihr so einen Film nennen? Und noch ein bisschen mehr Idi Amin. Fun Facts in Gänsefüßchen. Er ist am Anfang einer dieser Anführer von der Achse des Bösen bei Nackte Kanone. Und es gibt einen Film von Kevin MacDonald, wo Forrest Whitaker die Rolle spielt. Und in allen Filmen, die um diese Flugzeugentführung in Entebbe sich drehen, spielt er auch mit, weil er da auch eine entscheidende Rolle in dieser Flugzeugentführung hatte.
Und in Trauma's War wird eine Figur auch so genannt. Einer
Stimmt.
der Anführer dieser Clans da auf der Insel.
True.
Ey, keine Ahnung, wie nennt man sowas?
Ich habe auch gar keine Ahnung.
Ist man da jetzt wirklich pietätlos oder funny oder ist man einfach nur irgendwie fernab von dem Eigentlichen?
Ich würde sagen, alles drei. Und es ist maximal generisch noch dazu. Das macht es irgendwie noch lustiger. So, dann lese ich noch diesen kurzen Ausschnitt aus diese Entscheidung von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften ist drei Seiten lang und hier steht auch, nicht entsprechend den Angaben in der Schnitttabelle durchgeführt wurde der Schnitt bei 50-15 Erschießen eines Ministers und Einladen in den Kofferraum. Die Szene ist stark gekürzt, das Erschießen des Ministers entfernt, aber entgegen den Angaben in der Schnitttabelle ist das Einladen eines menschlichen Körpers in den Kofferraum des PKW deutlich zu sehen. Wegen dieser und weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte und den des Videofilms, die Gegenstand des Verfahrens waren, Bezug genommen. Das wird nämlich noch in den folgenden Ausgaben häufiger kommen, dass ich auch die Schnittdokumente von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften raussuche. Denn die sind auch aus unfreiwilliger Comedy-Sicht oft kleine Juwelen. So, und jetzt muss ich mal hier irgendwas von euch bekommen. Sehr gut, André Hecker hat zumindest einen guten Gag gemacht.
Ey, ich traue mich nicht, einen Gag zu machen. Ich dachte mir, es könnte vielleicht sogar sein, weil es einfach so pietätlos
ja,
ist.
Ja. Nee, es ist irgendwo aber ein geschmackvoller Gag im gesamten pietätlosen Umfeld.
Ja, ich dachte, ich habe mir viel im Marketing gedacht, hab mir, wenn sie darauf aufspringen wollen und irgendwie Leute wieder beim Cash Grab verwirren wollen, dann so.
Ich habe den Film jedenfalls über das Schlagwort schlechter gefunden.
Das dachte ich mir.
Naja.
Ich weiß es nicht. Ich versuch's jetzt mal so.
Ein schlechter Gag.
auch guter Gag. Also zwei gute Gags. Ihr dürft ja dann entscheiden, welchen ihr geschmackloser findet. André Hecker schreibt der große Diktator. Und Daniel Schröckert schreibt es vor allem in Afrika. Aber natürlich heißt die geschnittene Fassung über einen Menschen, der 300.000 bis 400.000 politische Gegner und Unschuldige hat töten lassen, der Abenteurer.
Was?
Ja. Alter.
Was? Der Abenteurer.
Ja.
Mehr nicht. Der Film heißt Der Abenteurer.
Ja.
Wow. Alter.
Wow. Also gut möglich, dass es da auch um irgendeine Figur geht, so ähnlich wie bei Der letzte König von Schottland, die quasi mit Idi Amin an seiner Seite weilt, aber da der Film vorher eindeutig der schlechte Idi Amin heißt und dann die gekürzte Fassung Der Abenteurer, ist es schon zumindest mindestens strange.
Den halben Stahl abzuschlachten war schon abenteuerlich.
Ja.
Ist das nicht schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie kann man das bezeichnen?
So Realitätsverweigerung ist das.
Filmische Geschichtsrevision oder so?
Ja,
also wahrscheinlich können sie sich darauf beziehen, dass der Abenteurer irgendjemand anders ist. Und wahrscheinlich ist auch Idi Amin nicht gemeint. Aber so zu denken, okay, wir machen 40 Schnitte und fokussieren uns einfach auf eine andere Figur als bei der ungeschnittenen Fassung.
Schon ein anderer Film.
Maximal heuchlerisch.
Ja. Und besetzt noch Dennis Quaid.
Ja. So, ich gucke mal.
Der mit seinem Flugzeug in der Wüste abgestürzt ist.
Ja.
Oh. So, da gibt's für niemanden einen Punkt. Aber das macht ja nichts, denn einen machen wir noch. Der ist von André2Go. Und ich hoffe stark, dass sich der André Hecker nicht mit seinem Wegwerf-Account aus Versehen eingeloggt hat, um sich einen Vorteil zu erschleichen.
Das ist auf jeden Fall...
Gucken wir mal, wenn er jetzt sofort die Antwort liefern kann.
Mysteriös.
Mysteriös. Aber es geht um den 1988 in den USA gedrehten Film, der im Original Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death heißt. Wie könnte der in Deutschland heißen?
Den Titel kenne ich sogar, aber wie heißt der auf Deutsch?
Ich habe keine Ahnung.
Der deutsche Titel ist ein bisschen traurig im Vergleich zu dem, was möglich gewesen wäre.
Kannst du den Englischen nochmal wiederholen?
Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death.
Okay, warum ausgerechnet Avocado Jungle?
Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob Avocado im Dschungel jetzt so die dominierende oder präsenteste Pflanze ist.
Ja, oder?
Bei meiner Wahrnehmung nach sind Palmen größer als Avocados. Aber kann auch sein, dass Avocados an Palmen wachsen, denn wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
Beziehungsweise gibt es irgendwo auf der Welt genug Avocados, dass sie alle einen Dschungel bilden können? Das ist ja meine Frage. Also gibt es reine Avocado-Dschungels? Weil warum solltest du einen Dschungel Avocado-Dschungel nennen, wenn er nicht wirklich dominiert wird von Avocados?
Das weiß ich nicht. Oh,
Frage.
Ui, ein Avocado-Baum ist ja richtig, na doch nicht so groß.
Aber okay.
Ja.
Ja, und du glaubst, der wie groß, von welcher Größe reden wir jetzt hier?
Ich guck noch mal, wie groß Avocado-Baum?
2 Hahnmeter.
Ja eben, wahrscheinlich so groß wie ich. Avocado-Baum, wie groß? Bis zu 20 Meter. Naja, okay.
Also, dann haben wir ja wohl die Chance, dass wir einen Dschungel aus Avocado-Bäumen bilden können.
Ja, aber
ist das geklärt,
ist das ein Dschungel? Also sieht eher, keine Ahnung, sieht aus wie so eine Apfelplantage, nur die Äpfel sehen komisch aus. Obwohl, der hier, doch. Okay, so groß. Krass. Kann ich mal googeln, wie viele Menschen werden pro Jahr von Avocados erschlagen?
Okay, ich muss raten. Ich habe keine Ahnung.
Von Avocado getötet.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ja, okay, da wird es gleich wieder unerwartet düster. Drogenkartelle führen blutigen Krieg um Avocados. Alle Welt will Avocados. In Mexiko tobt ein Kampf um die Früchte. Längst mischen die Kartelle dort im Milliardengeschäft mit erpressen Bauern, waschen Geld, verstecken Drogenlabore und Plantagen. Stimmt, genau, eine Plantage wäre es eher. Um mal das Schockierendste an diesem Satz aufzugreifen. Okay, es gibt pro Jahr 300 Tote in Avocado-Kriegen. Ich wollte doch nur wissen, wie groß so ein Baum wird. So. Was habt ihr denn? Okay. Nicht schlecht. Gab's nicht auch mal diese irgendwas Advokat-Werbung?
Ja,
ist Anwaltslieblings mit Manfred Krug oder irgendwas?
Avocado ist Anwaltsliebling.
Ja.
Und, ich musste jetzt eben gerade hart überlegen, damit ich jetzt nicht Avocado falsch schreibe oder ob ich jetzt Avocado schreibe.
Ja. Da muss ich an den Witz denken. Wie nennt man einen vegan lebenden Rechtsanwalt? Dinkeladvokat.
Oh Gott.
Ja.
So, André Hecker schreibt.
Ich hätte noch einen Mondo davor setzen sollen, scheiße.
Stimmt.
Stimmt. Ja. Die Chance, dass da irgendwo ein Mondo vorkommt, ist hoch, ja.
Kann ich das noch hinzufügen?
Das darfst du gerne noch hinzufügen. Weil es wird dadurch auch nicht richtiger und nicht falscher.
Ach komm, keine Ahnung, ey.
Andere Hacker drechselt und feilt noch an der Gag-Struktur.
Ich hab völliges ein, ich mach's jetzt ganz plain.
Der Schnupfer, sollte er noch enthalten sein, der war jetzt von mir.
Sehr gut. Da ist doch das
passiert. Ich schneide Tines Schnupfer drüber.
Kannst du nicht auch so einen Song draus machen, wie dieses Popcorn von Hot Butter? Dieses.
Stimmt, nur aus Schnupfern.
Das habe ich jetzt
so, ist es das passiert, worauf ich gehofft und spekuliert habe? Daniel Schröckert sagt Mondo Cannibalo Avocado und André Hecker übersetzt einfach 1:1 zu Kannibalen im Avocado-Dschungel des Todes.
Ist eingefallen.
Die richtige Lösung ist aber Kannibalen im Dschungel des Todes.
Nicht
die Avocado
Ernst.
Wurde rausgelassen.
Ja. Oh Gott, ist das dumm.
Ja, ich habe so gehofft, dass es einer von euch einfach übersetzt, weil es ja schon ein perfekter Titel wäre für sowas.
Ja,
ja. Und ich habe gedacht, ja. Das wäre jetzt, also das ist zu lang, aber ja, gut, wir haben ja letztens noch diesen einen Titel da gehabt über diesen Polizeibericht, ne, mit dem Auszug aus dem Polizeibericht.
Ja, ja, der, wo die FSK-Webseite Pünktchen einfügen musste, weil der Titel zu lang war.
Ich hatte erst getippt, Kannibalinnen zur Avocado-Lust gezwungen, 2, aber das dachte ich mir so viel, das wäre ja nur ein Gag gewesen. Dann dachte ich mir eher schon, die direkte Übersetzung ist zumindest wahrscheinlicher. War irgendwie nervig.
Sehr gut.
Die scheiß Avocado.
Ja.
Wahrscheinlich gab es dieselbe Diskussion, die wir gerade geführt haben, damals auch beim
ich denke auch.
Ja, ne? Bei der Filmtitelvergabe war so, gibt's einen Avocado-Dschungel? Nee.
Ja. Und ich glaube auch, dass das relativ pragmatische Gründe hätte, weil du Avocado-Dschungel hättest trennen müssen, weil Kannibale im Avocado-Dschungel ist zu viel in einer Zeile und Avocado-Dschungel des Todes auch, weil hast du nur Kannibale in einem stehen und du willst keinen dreizeiligen Titel haben und du willst ja möglichst groß draufschreiben. Also ich glaube, Avocado hat einfach vom Platz genervt, während du im Englischen halt einfach Zeilenumbruch machen kannst, aber dieses Bindestrich weglassen 1988, nee, das
aber
geht
so ist
nicht.
Das ja immer.
Das kannst Avocado du mir nicht sagen, dass die Engländer weniger, also so viel weniger Worte sind es auch nicht. Die mussten mit dem gleichen Problem kämpfen. Und
ja, aber du kannst halt in der Avocado und Zeilenumbruch machen. Du hast ja keine Bewoman in der Avocado, Zeilenumbruch, Jungle of Death. In Deutschland hast du dann Kannibalen im Avocado-Dschungel.
Ja, aber
bevor du kannst den Zeilenumbruch nicht machen wegen dem, oder du musst halt Avocado-Dschungel trennen und dann steht dann da Kannibalen im Avocado.
Du müsstest doch Avocado-Dschungel auch trennen, oder nicht?
Ja, genau, du müsstest quasi einen Zeilenumbruch machen. Also ich versuche es mir nur auf dem Cover vorzustellen. Ja,
also du kannst es doch sowieso von vornherein nicht zusammenschreiben. Es ist doch
ja, genau.
Ja,
ja, und dann lässt es einfach weg.
Ja, aber bei den Engländern steht Avocado oben und bei uns würde auch Avocado oben stehen, oder nicht?
Genau, aber bei uns wäre noch Avocado-Bindestrich.
Ja, genau, und ich glaub, aber Avocado-Bindestrich ist doch nicht schlimm. Weil unten drunter steht dann ja Dschungel des Todes.
Ja, so können wir ja die Folgen nennen. Avocado-Bindestrich ist doch nicht schlimm. Ja, wenn du das so siehst, ich glaube schon, dass also, das ästhetisch nicht schön ist.
Die Engländer schreiben es aufeinander, wir müssten es sowieso mit Bindestrich schreiben.
Ja, kann aber halt auch sein, dass Avocado in Deutschland überhaupt noch nicht bekannt war damals.
Das ist natürlich also, wieder
das
ein
halt
anderer
so Aspekt. Irgendwas war, wo sich die Leute gedacht haben, Zahnpasta, Avocado, was soll das sein?
Und genau
was
deswegen,
weiß ich, wie die in Deutschland
und genau deswegen ja meine Frage, gibt es richtige Avocado-Dschungel? Das
ja, aber sie heißen eher Plantagen.
Siehste, also scheidet ja der Begriff Dschungel oder beziehungsweise wird ja mit
ja, aber Plantage des Todes, das ist ja wie, was war das andere? Dieses komische Gebäude? Pagode.
Mein Lieblingsgebäude.
Ja, Pagode. Das ist halt auch die Pagode des
wenn
Grauens.
Ich meine,
die Avocado-Plantage des Todes klingt doch auch schon bescheuert.
Ja, eben. Deswegen.
Ja, das ist ja auch ein Trash-Film. Soll ja bescheuert klingen.
Ja, deswegen haben sie einfach dann aber Schattenhändes draus gemacht.
Ja, dann hätten sie aber wirklich die Avocado-Plantage. Wenn es jetzt wirklich ein Trash-Film ist, der gewollt
bescheuert. Weil das halt Kannibalen in der Plantage leben. Die Plantage wird angelegt und dann auf einmal sind die Kannibalen da drin gespawnt.
Vielleicht plantagieren sie Menschen?
Naja, oder blanchieren. So, das war's mit dieser Kategorie. Weiter geht's mit Wer hat den längeren Filmografie-Eintrag?
Wer hat den längeren?
Und diesmal habe ich zwei rausgesucht, wo man denkt, es ist relativ einfach. Ich finde aber nicht, dass es so einfach ist. Nämlich, ich habe zwei genommen, die ich auch in Sieges auf der Leinwand wieder gesehen habe. Nämlich Benedict Cumberbatch und Christian Bale. Wer von beiden hat wohl mehr Filme gedreht?
Cumberbatch und Christian Bale.
Ja. Der eine gefühlt seit immer im Business, der andere relativ neu. Wie immer gilt, keine TV-Sendung, keine Kurzfilme, keine Dokumentation, keine Filme, die noch nicht released sind. Und Letterboxd hat jetzt ein neues Feature. Man kann auch Filme, die als verloren gelten, ausschließen lassen. Da hat sich ja bei den beiden aber nichts geändert. Das würde mich als im Gegenteil irgendwie interessieren, mir mal nur Filme anzeigen zu lassen, die als verloren gelten, was da so alles dabei ist.
Ja, vielleicht dieser Batgirl zum Beispiel.
Ja, wahrscheinlich, aber ist der verloren oder ist er halt einfach nicht veröffentlicht? Ich würde gerne diesen Slutko-Film sehen, der doch auch mal nach Big Brother gedreht wurde, wo er ist Detektiv. Das ist so der einzige Lost-Film, der mir einfällt, wo ich irgendwie in einen erhöhten Bedarf
habe. Cumberbatch und?
Christian Bale.
Bale.
Den habe ich nämlich in dem 4K-Remake von American Psycho sehen können, aber ich bin nicht hingegangen, weil ich habe ihn erst neulich im Kino gesehen. Und Cumberbatch hat ja diesen The Thing with Feathers, der auf der Berlinale lief und da nicht gut ankam, aber seit Sieges hat er relativ gute Reviews, sodass ich mich da auch ein bisschen wundere, weil mir der auch wieder vorkam, wie es gibt viel Trauer zu bewältigen. Man denkt, Benedict Cumberbatch, und es sind Vogelkratzer, die er so unter dem Auge auf dem Cover hat, aber es sieht einfach aus, als ob er vier Tränen weint. Und dann dachte ich so, ich gucke mir keinen Film über einen grieving Father an, der vier Tränen weint. Aber hat jetzt eine 3,4 auf Letterboxd. Und kommt, glaube ich, in Deutschland eh noch ins Kino. Um kurz unnötig kompliziert zu erklären, warum ich auf die beiden gekommen bin. So, sind ja schon Tipps abgegeben. Ich gucke ja die beiden immer an. Ein Tipp ist abgegeben. So, Daniel Schröger hat sich schon wagemutig nach vorne gewagt. André Hegger hat aber auch beide Hände gerade hoffentlich auf die Tastatur gelegt und schreibt. Ah, okay. Beide sagen Benedict Cumberbatch. Beide haben sich auch die Gelegenheit entgehen lassen, da einen Gag zu machen. So ernst nehmen sie hier dieses Quizformat, dass sie keine verhohene Piebelung von Benedict Tittenquetsch machen.
Cumberbatch.
Ja, dafür bekommt auch jeder einen Punkt, denn Benedict Cumberbatch ist richtig. Okay. Aber wie viele sind es denn?
Was fehlt? Documentaries fehlt, unvollendete
Kurzfilme,
ne?
Patrick Melrose fehlt, weil keine TV-Shows dabei sind und Unreleased Titles.
Okay, aber diese Theaterstücke und so, die zählen dann da noch dazu, ne?
Die müssen damit reinzählen, weil die fallen auch nicht unter TV-Shows, weil die halt. Ja, wenn sie irgendwo gezeigt werden, dann wahrscheinlich im Kino nur.
Genau, ich habe mir nämlich tatsächlich zwei schon mit Cumberbatch angeguckt.
Ich habe auch irgendwas gesehen. Also die zählen mit rein.
Okay. Ja, dann. Der wird schon ein paar gemacht haben, ne? Oh,
3, 4.
Was sag ich? Kopfrechnen, das kann ich jetzt auch gerade noch echt nach diesen Nächten, die letzten Nächten kann ich erst gut brauchen.
Oh. Baller dir erstmal ein Aspirin plus 10.
Nicht noch eine, ey.
Komm.
Eine war genug. Das waren genug Drogen für den
Überdosier Moment. Dich doch mal live. Mach doch mal einen goldenen Aspirin-Komplex-Schuss.
Genau, das mache ich. Dann rotiere ich hier wie ein Abel. Komm, das. Schuss ins Blaue.
Nee, der ist mit Peter Sellers.
Der hieß Schuss im Dunkeln.
Ja, ich weiß.
Wenn du es doch weißt.
Ich hab's mit Dings, mit der blaue Bock und Schuss ins Dunkel. Mix.
Blaue Bock übrigens, wann war das? Dienstag von Dienstag auf Mittwoch in Köln gepennt hab, lief irgendwo nachts im Fernsehen Kein Pardon.
Mm.
Oh, da musst du wieder sehr lachen bei dieser.
Ich auch. Den habe ich ja neulich mit meiner Freundin, die ihn zum ersten Mal gesehen hat, nachdem sie auch verständlicherweise immer gedacht hat, ja, okay, wird schon nicht so geil sein oder so, weil viele Filme aus der Zeit eilt dieser Ruf ja durchaus zurecht, aber sie war auch komplett, jetzt so jedes zweite Wort von ihr, Batzen.
Ja. Ist auch echt richtig gut. Ich hab den vor ein paar Monaten hier in Hamburg in einem Theater gesehen. Also Theateraufführung, nice. Der war auch geil, ja.
Witzigkeit, keine.
Der ist halt echt so gut, auch zeitlos. Also natürlich ein paar Sachen wirken so aus der Zeit gefallen und so, aber trotzdem von den ganzen Beobachtungen her, auch wie
Käffchen
gut das
eins.
Mit, auch wie gut mit der Oma, so ein Bollerwagen, die immer so weinerlich mit dem Krieg anfängt, mega.
Und Erika, dann zieht's da hinten links. Kurz vor der Wirbelsäule, unten.
So, ihr macht mir auch wieder Spaß. André Hecker sagt 66, Daniel Schröckert sagt 65.
Es ist echt unfassbar.
Und es sind genauso viele wie eine Sexualstellung, bei der man immer hihi denkt, wenn man die Zahl irgendwo sieht, 69. Das bedeutet, hier geht Hecker in Führung.
Es ist absurd, wie nah wir beieinander sind.
Sowohl, dass ihr beide so nah beieinander dran seid, als auch so nah an der tatsächlichen Zahl.
Naja, nochmal, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen, ich rechne ja immer hoch. Was kenne ich von ihm? So,
genau,
was hat er gemacht?
Mal X.
Ja. Und er hat ja, ich meine, guck mal, der hat ja allein jetzt 3 Doctor Strange-Filme.
Genau, nimm die Marvel-Sachen zusammen.
Nimm die Marvel-Filme alle mal zusammen, so, da kommt der locker auf 10 oder sowas. Naja, obwohl, mit den Kurzfilmen darf man nicht rechnen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon so 7 oder 8 Auftritte sind, die er da in irgendwie Marvel-Filmen hat. Dann hat er ja noch diese Kurzfilme hier mit Wes Anderson gemacht, die auf Netflix da rausgekommen sind. Da waren ja auch mindestens 2 dabei. So, also was heißt Kurzfilme, aber die sind schon länger, ne? Also der eine zumindest ist länger.
Aber war da nicht auch diese komische Diskussion, dass die nicht lang genug sind, dass da noch irgendeine Version geben musste, die bei den Oscars eingereicht werden kann? Oder dass sie zu lang waren?
Ja,
weil
irgendwie
46
sowas.
Minuten, irgendwas war da.
Ja, ich meine auch, dass da irgendwas war, weil der eine irgendwie so eine Zahl irgendwie im Niemandsland hatte.
Ja, ich habe auch durchgezählt und ich kam mindestens schon auf 20 Filme, die ich von ihm kenne. Und dann halt eben plus X halt, ja.
Ja, dann
ein bisschen schnell bei.
Ich würde ja sagen, die Hobbit-Filme sind auch noch mit dabei. So, da wird
ja, klar, Synchro-Sachen sind immer dabei. Ja. Und da hat er ja bestimmt auch Motion Capturing gemacht. Aber dann wende doch diese Rechenformel jetzt nochmal auf Christian Bale an.
Ja, das ist echt.
3-mal Batman.
Ja.
Spoiler. Und der hat ja weniger, ne?
Ja.
Ja. Und du hast ja vorhin sowas gesagt, wie sollte man ja nicht meinen, ne?
Das kann ich weder bestätigen noch dementieren.
Ja, du hast so einen Satz gesagt.
Ja, der mir bestimmt nur so rausgerutscht ist. Es war keine Gaslighting-Sache.
Cumberbatch hatte 69.
Mhm.
Bestimmt schon mal irgendwann in seinem Leben, aber auch 69 Filme.
Ja. Wahrscheinlich auch in einem seiner Filme.
Ja. Ich kenne nicht alle von ihm, ne? Also.
Ja, auch nicht.
Kamasutra-Badge.
Kam-Badge.
Die Brezel schlägt zurück.
Rotator-Mann, oder? Ah, gebe ich dem jetzt zu viel oder gebe ich dem jetzt zu wenig?
So gefällt mir das doch. André Hecker sagt 56, Daniel Schröckert sagt 52. Und entgegen meiner sonstigen Angewohnheit, Leute rauszusuchen, wo es ganz nah beieinander liegt, ist hier der Abstand relativ hoch, denn Christian Bale hat nur 50 Filme. Das bedeutet, wir haben wieder Gleichstand.
Ja.
Du hast nämlich vorhin gesagt, was man nicht denken sollte oder irgendwie so hast du gesagt vorhin. Da bin ich jetzt stutzig geworden.
Nee, aber es ist so dieses, sonst lagen sie echt wieder richtig krass beieinander. Also 50 bis von 69 hat schon ein relativ großer Abstand, auch so prozentual. Aber man denkt halt so, nee, könnten beide gleich viele Filme gemacht haben.
Ich hätte auch ein Gefühl, dass Christian Bale mehr gemacht hat, ja. Aber gut.
50. Ich wüsste nämlich auch gar nicht, ob ich bei der Anfangsfrage schon so eindeutig Cumberbatch genommen hätte. Weil natürlich ist er gefühlt präsenter, aber dafür ja auch erst seit gefühlt 15 Jahren am Start irgendwie.
Naja, weiß ich nicht.
So in meiner Wahrnehmung halt.
Ja, also. Gib mir mal auch so, ich habe Bale auch länger schon auf dem Schirm.
Ja gut, Bale kenne ich seit im Reich der Sonne, ne? Aber dann habe ich den auch echt Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ja, aber seit American Psycho war ja so, okay, jeder Bale-Film muss geguckt werden.
Aber das war auch erst mit American Psycho meiner Ansicht nach so.
Ja, aber es ist ja auch 2000 rum. Und da ist dann auch so, wo ich so dachte, aber ich dachte halt auch, okay, ich hätte jeden Christian Bale-Film gesehen, das ist natürlich Quatsch, sowas zu denken. 50 habe ich bei weitem auch nicht gesehen. Vielleicht
Bale 25. Muss halt immer eine Pause machen, weil er sich wieder für irgendwas runterhungern muss oder so.
Genau. Das geht doch immer in 7 Wochen. Hat er nicht nach Maschinist irgendwie 3 Wochen trainiert und war dann Batman oder so? Also es ist doch immer so, dass es alles super schnell geht, wo ich mir auch immer so denke, der nimmt halt normalen Leuten jegliche Ausreden für alles.
Ja, aber sein Arzt hat ja auch schon lange gesagt, stop it.
Naja. Ja, aber als ob unsere Ärzte irgendwie signifikant andere Sachen sagen. Die wären, glaube ich, mal froh, wenn wir einfach mal nur 3 Wochen lang jeden Tag einen Apfel essen. So, aber Ja, ich weiß, Daniel, du machst mit Chino Sing richtig krass Workout und
du,
so. Ja,
du bist Maschinentransformation, aber Chino
ja, eben, deswegen. Ja.
Ich habe angefangen, auf meinen Körper zu hören, ne?
Wir labern uns in unsere Energy Drinks und gucken traurig rüber.
Er tat lang genug weh und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich
jetzt Fresh ist ja auch richtig. Ja. Wenn du nicht da bist, nennen wir dich ja auch nur Tetsuo.
Liebevoll.
So, und dann
der Zellhaufen.
Ja. So, und anstatt wieder zu fragen, was ist eigentlich so der beste oder schlechteste Film von denen, würde ich stattdessen lieber gerne von euch wissen, wer hat denn mehr Oscar-Nominierungen? Und ich gebe nur zu bedenken, gewonnene Oscars sind keine Nominierung, weil die sind ja ein Oscar-Gewinn.
Ja, aber der wurde ja auch nominiert.
Ja, aber trotzdem
er ist kann es halt ja gar keinen gewinnen, ohne nominiert zu werden.
Das stimmt, aber es wird halt nicht so aufgeführt. Bei IMDb steht halt 17 Nominierungen und 13 Wins und nicht 30 Nominierungen und 13 Wins. Also kannst du halt entweder nominiert sein oder gewonnen haben.
Und was möchtest du jetzt von uns?
Wie viele wer mehr Oscar-Nominierungen hatte? Und davon sind alle eventuellen Oscar-Gewinne abzuziehen.
Okay, verstehe.
Das ist doch Bullshit.
Das kann sein.
Ja, aber warum übernimmst du da den Bullshit?
Weil es IMDb auch so macht. Sonst könntest du ja immer so sagen, okay, Steven Spielberg mehrfach Oscar nominiert. Weil das stimmt ja auch.
Ja, das stimmt also, ja auch.
Ja, genau. Aber er ist auch mehrmals Oscar nominiert.
Aber ein Oscar-Gewinne ist natürlich schon irgendwo, ein Oscar-Gewinn zählt doch mehr als nur die Nominierung.
Genau.
Ja.
Deswegen wird das auch nicht aufgezählt. Weil sonst sind ja, wenn du 100 Mal für was nominiert bist und 50 Mal gewinnst, bist du doch nicht 100 Mal nominiert und 50 Mal gewonnen.
Aber also du kannst hast ja 50 doch nicht Mal gewinnen, ohne nominiert zu sein. Das ist doch Quatsch.
Das stimmt, aber das nominiert gewesen sein wird ja dadurch abgelöst, durch den Gewinn. Ich gebe dir gleich später die Telefonnummer von
der Academy.
Von der Academy. Oder du schickst einfach einen Fax an dieses Park and Recreation Ding aus Prom Night und sagst da, dass dir das nicht gefällt, dass sie bei IMDb mal Bescheid geben soll. Ich mach die Regeln nicht.
Du übernimmst sie nur. Du könntest eigene Regeln machen, es ist dein Spiel.
Ja. Nee, eigene Regeln machen, dazu sehe ich mich leider nicht in der Lage. Und auch immer dran denken, ob ich nicht vielleicht eine Falle. Steht 4-4, atemlose Spannung.
Ich hab's nach Gefühl gemacht, weil ich es echt nicht genau weiß.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich mach's jetzt auch nach Gefühl.
Ja, das höre ich öfter über euch. So, das gefällt mir doch gut. Warum seid ihr heute nicht so oft einer Meinung? Das ist ganz gut. Also, André Hegger schreibt Bale, Daniel Schröckert schreibt Cumberbatch und wenn wir nach Daniel Schröcker gehen würden, wäre Bale 4-mal für den Oscar nominiert gewesen. Er hat aber einen gewonnen, deswegen ist er nur 3-mal nominiert. Cumberbatch war aber nur 2-mal nominiert. Deswegen geht der Punkt an André. Und hier habe ich drauf spekuliert, dass ihr denkt, dass ich um die Ecke denke und dass beide gleich viele haben. Also einer von euch schreibt beide gleich viel, aber so gefällt es mir eigentlich auch ganz gut. Weil deswegen war das mit diesem, die Oscars müssen abgezogen werden, damit ihr denkt, vielleicht haben ja beide 3 und ihr schreibt dann so beide gleich viel.
Ja, ja, damit, ja, ja,
ja. Ja, so ich wollte ich euch antizipieren, dass ihr dann so denkt, oh, das ist bestimmt eine Falle.
Für was ist denn Bale dann? Hast du für was Bale?
Ich warte.
American Hustle, weiß.
Kannst du nochmal aufmachen.
Und dann war ich mir unsicher. Dann habe ich einfach noch einen, habe ich kurz noch
weil ich find's auch.
Ja, weil dann wäre es halt The Fighter gewesen. Dafür hat er ja den Oscar gekriegt. Bei den beiden
genau,
war ich
den
auch.
Bekommen, den habe ich abgezogen.
Ja, genau. Für Vice, Big Short, American Hustle,
Ach, Big Short.
The Fighter. Big Short war der auch nominiert. Shit, das
stimmt.
Ja,
ja. Okay, ja.
Und Cumberbatch ja, für hier
Imitation Game und hier Way of the Dog, oder wie er hieß. Glaube ich.
Das, ja, sage ich dir gleich.
Weil also Imitation Game auf jeden Fall. Und ich glaube, dieser
ja. Weil unter uns, und ich hoffe, niemand hört uns zu, ich mag Cumberbatch als Schauspieler nämlich nicht so gern.
Sondern mehr als Regisseur, oder was?
Nee, sondern mehr als jemand, der
als Meme.
Möglichst vielen Sachen mitspielt, die ich eh nicht gucken möchte. Ja, Power of the Dog und Imitation Game.
Ja, Power of the Dog, nicht Way of the Dog, ja. Genau. Ja, okay.
Okay, damit steht es 5-4 für André Hegger. Und dann kommen wir mal wieder zu einem What's in the Box?
Oh.
Weil ihr euch ja relativ lange jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert habt. So, jetzt habe ich fast gesagt, das ist ein Review zu Film und den Filmtitel gesagt.
Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Ja, also, ja, weil wir meistens nicht so weit kommen. So, erster Langfilm des Episoden- oder Kurzfilmkönners. Ganz großer Pluspunkt, hier wird Horror auch mal bei Tage zelebriert. Was anhand dieser so faszinierenden wie schaurigen Waldkulisse auch herrlich sitzt und wirkt. Ebenfalls groß die Musik. Über das ein wenig verschleppte Tempo ab der Hälfte und die Auflösung, die Grundstimmung und Situation etwas zu einfach abhackt, kann man hinwegsehen. Die Auflösung ist nämlich ansonsten eine echt geile und formschöne Idee. Ein Film, der sich gediegen unter die Haut schleicht, Naturängste abruft. Ich lese nochmal, erster Langfilm des Episoden- oder Kurzfilmkönners. Ganz großer Pluspunkt, hier wird Horror auch mal bei Tage zelebriert. Was anhand dieser faszinierenden wie schaurigen Waldkulisse auch herrlich sitzt und wirkt. Ebenfalls groß die Musik. Über das ein wenig verschleppte Tempo ab der Hälfte und die Auflösung, die Grundstimmung, Situation etwas zu einfach abhackt, kann man hinwegsehen. Die Auflösung nämlich ansonsten eine echt geile und formschöne Idee. Ein Film, der sich gediegen unter die Haut schleicht, Naturängste abruft.
Naturängste? Debüt von einem Kurzfilmer.
Was?
Welcher Schniefer war das? Oder wer hat jetzt geschnieft?
Ach so, ich. Ja, so verzweifelt ist Adrien noch nicht, dass er in Tränen ausgebrochen ist.
Er führt ja auch.
Noch nicht.
Aber kurz davor, weil das ist
noch,
was.
Noch nicht, weil ich stehe auf dem Schlauch und ich habe das Gefühl, dass ich es instant wissen müsste, aber irgendwie.
Ja, das. Der Dramaturgie wäre es zuträglich, wenn du es instant wissen würdest. Also, ganz großer Pluspunkt. Hier wird Horror auch mal bei Tage zelebriert. Was anhand dieser so faszinierenden wie schaurigen Waldkulisse auch herrlich sitzt und wirkt. Hast du jetzt geprüft, ob du den Film auf Blu-ray hast?
Nee. Ha?
Okay, weil das wäre. Bisschen irre gewesen.
Ich hab den aber auch nicht auf Blu-ray.
Ja, wie auch.
Ja. No. Ich hätte den aber gerne auf Blu-ray, muss ich sagen.
Gibt's bestimmt bei der Filmbörse Berlin.
Oder im Hamburghaus.
Ja. Ja, die ist ja morgen wieder, die Börse.
Ach nee, echt?
Ja.
Oh, schade.
Wieso?
Schon wieder zu spät erfahren.
Ach so, okay.
Weil ich werde da aller Voraussicht nach nicht hin. Das ist mir zu viel. Und dafür, dass ich heute Abend noch mal irgendwie unterwegs bin und morgen Abend auch wieder eher unterwegs bin.
Ja, nee, dann
werde ich mich nicht so früh aus dem Bett quälen am Wochenende.
Ja, warum haben so Börsen eigentlich immer nur so kurz auf? Müssen die dann wieder aus dieser Halle raus, bis spätestens 18 Uhr so Besen rein oder so? Also in Berlin auch immer, wo man so denkt, hey, das kann doch nicht sein, dass das so kurz
aufhört. Die geht nur von 12 bis 4, glaube ich.
Oder? Ja, das ist absurd, finde ich.
Ja, und kostet trotzdem 12 Euro Eintritt.
Ja.
Auch von 12 bis 4? Ich dachte, die fängt früher an und geht da nicht so lang.
Nee, die geht ab Mittag erst.
Oh, das wäre ja wieder schon wieder im Bereich des Machbaren. Könnte ich erst dahin gehen und dann fahre ich direkt weiter.
Nee, das ist auch nicht. Ich habe gerade eine Blockade, ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist aus dramaturgischen Gründen natürlich ungeschickt dann. Da entschuldige ich mich dann schon mal im Vorfeld für. Ja, natürlich schickt André Hecker seinen Lieblings- Es spielt im Wald und hat wunderschöne Illuminationen durch Polizeisirenenfilm Endless. Aber Daniel hat es richtig gemacht, das ist nämlich so Ritual.
Ach, Tino hat es auch taktisch unklug gemacht, mir halt die eigene Review vorzulesen. So.
Es wurde eingereicht.
Ja, okay.
Ach, das war deine,
ist,
oder was?
Ja, das ist ja, meine. Aber sie ist auch 7,5 Jahre alt, dass du dich da immer noch dran erinnerst.
Naja, das kann ich aber creepy. Auch sofort. Das ist ja fast Schiebung.
Nee, beim letzten, wo wir das erste Mal hatten, habt ihr beide nicht erkannt, dass es eine von euch ist, sondern okay, auch nicht recht. Gewusst, wer von euch beiden es ist.
Ja, okay, hast du recht.
Wo doch das Wort, was kam vor, wenn gleich oder so, irgend so ein komisches, also ein relativ selten genutztes grammatikalisches Wort kam vor.
Ich bin spätestens bei dem Gediegen draufgekommen, weil das benutze ich gern, dieses Wort.
Ja.
Und ich dachte also, das klingt so vertraut, das habe ich schon mal gelesen oder schon mal gehört, woher kenne ich das?
Ja, also Sieger der Herzen ist Hacker auf jeden Fall, kann aber jetzt auch noch mit einem längeren Kill-Count.
So viel Tageslicht doch auch nicht, deswegen war ich auch ein bisschen...
Na, doch.
Ja, also würde ich auch zu den wenigen gruseligen Filmen, die bei Tageslicht spielen, zählen. Oder effektivsten. Also ich finde nämlich The Ritual auch wirklich gruselig, bis so nach 60 Minuten.
Ich finde den mega. Ich hätte den jetzt aber trotzdem eher für dunkel verordnet. Aber gut.
Nee, also ich glaube, so das Ende ist halt relativ dunkel, aber so am Anfang ist schon alles sehr hell.
Wenn das erste Mal dieses Fieder zwischen den Bäumen so schemenhaft zu erkennen ist, das fand ich echt fies.
Ja, der ist mega.
Deswegen also.
Ach, kacke.
Ja. Deswegen, also was da unser deutscher Genre-Regisseur in Hollywood alles zustande bringt. Der obligatorische Brückner Gag muss natürlich noch rein.
Na klar.
Na klar. So, aber jetzt hast du auch noch die Chance, dann noch, weil jetzt steht es 5-5 wieder durch diesen dramaturgischen Fauxpas. Aber es wurde auch so eingereicht. Also ich kann da auch nur mit dem
machen,
arbeiten, was ich hier dann
vorliegen habe. Ist ja nicht dein Spiel.
So. Aber wir machen natürlich noch.
Wer hat den Längen?
Wir machen noch einmal, wer hat den längeren Kill-Count? Oder in dem Fall, wer hat die größere Sammlung von Phosphantflaschen? Denn wie viele Kills gibt es denn in Smile 2?
Kills, die ja gut, gibt's ja nicht.
Die zu sehen sind.
Die zu sehen sind, okay.
Ja. Weil es ist gar nicht so easy, da Filme zu finden, wo nicht Kills in irgendwelchen Flashbacks oder sonst irgendwas stattfinden. Weil ich habe auch über Longlegs, weil ich dachte, es ist cool, irgendwas Aktuelleres zu nehmen. Und in vielen aktuellen Filmen finden Kills und Flashbacks statt.
Aber Moment, Flashback bedeutet doch nur, es ist ein Rückblick auf eine Situation, die vorher schon mal stattgefunden hat, oder?
Genau, aber manchmal so, also bei Longlegs finden halt irgendwie 6 Kills oder so in Flashbacks statt. Und ich wüsste jetzt gar keinen Flashback in dem Film jetzt so zuzuordnen.
Ja, und ich meine, aber dann allein der Anfang von Smile 2 ist doch schon ein Flashback, so gesehen.
Nee, es geht einfach weiter vom Ende. Das ist kein Flashback. Wenn ich das, also in Smile 2 gibt's keinen einzigen Flashback. Also das meine ich ja, dass ich halt irgendwie nach einem aktuellen Film gesucht habe, weil ich glaube, das ist.
Also das wird dann quasi als chronologisch erzählt gesehen.
Ja, das geht ja direkt nach dem Ende von Teil 1 weiter.
Ja, aber es macht ja dann trotzdem, wir wissen ja nicht genau, ob das, was wir dann mit der eigentlichen Hauptfigur in Smile 2 erleben, ob das jetzt so unmittelbar daran anschließt.
Doch. Ist dieser Typ, das ist ihr Drogendealer.
Ja, aber der kann ja trotzdem noch irgendwie eine Zeit lang irgendwo anders gewesen sein.
Ja, aber es dauert ja nur so 6-7 Tage, bis man verrückt wird. Also meinem Verständnis nach ist, also Anfang von Smile 2 direkt am Ende von Smile 1 und dann macht so ein Sprung eine Woche oder zwei nach vorne. Mhm. Aber es ist quasi kein Flashback, so dass irgendjemand erzählt, ach übrigens mein Vater und dann wird Sepiafarben.
Oder Geld.
Wie es so ist in Filmen, ihr kennt es ja.
was war das am Anfang?
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Und halt auch nur sichtbare. Und ich beziehe mich wie immer auf thedeadmeat.fandom.com, die irgendwie seit 8 oder 9 Jahren Killcounts zu Filmen machen.
Ja, Deadmeat ist ja generell der größte Horror-Channel auf YouTube.
Ja. Und die auch immer unterscheiden zwischen Toten, die zählen und Toten, die nicht zählen. Weil bei Smile 2 zählt zum Beispiel auch nicht Car-Driver, der eventuell getötet wurde, als irgendjemand irgendwo hinfährt mit dem Auto und dann in einen Baum reinfährt.
Na toll.
Ja, aber am Anfang gibt's ja eine Todessequenz mit einem Auto, wo jemand überfahren wird. Da wird dann nicht von ausgegangen, dass die Person, die ihn gerammt hat, dann auch stirbt dabei. Weil das sieht man halt nicht.
Ja. Okay, muss ich wieder einen abziehen?
Nee, man sieht. Ja, okay, jetzt am Anfang. Es gibt in den ersten 3 Minuten eine tote Person.
Genau.
Die da überfahren wird, aber nicht die Person, die im Auto sitzt.
Du darfst keine Leute einbeziehen, die vielleicht einen Unfall verursachen, aber man sieht natürlich, was mit denen passiert, die darf man nicht mitzählen.
Ja. Also wenn du in einem Film mitspielst und dich überfährt jemand mit einem Auto, dann bist du tot, aber ob die Person jetzt durch den Aufprall, wenn das Auto explodiert oder so, ob das sie dann auch tot ist oder nicht, das zählt nicht. Weil sonst hätte ja auch Batman bei der Autobahnszene im letzten Film ganz viele Leute umgebracht. Aber das sieht man nicht, deswegen ist Batman immer noch die Person, die keine Menschen tötet. Aber ich sehe schon dieses Offscreen und Onscreen und was zählt und was nicht. Da hat uns der Arnold Schwarzenegger-Film Collateral Damage viel vermurkst, indem wir gelernt haben, was Kollateralschaden ist.
So, hast du es geschickt?
Ey, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich hätte jetzt deutlich mehr gezählt und ich ziehe jetzt wieder alles
wirklich ab. Ja.
Sie bei den Oscar-Nominierungen.
Ja. Du kannst mir aber auch einfach sagen, wie viele Frostflaschen sie getrunken hat.
88. Nee, alle.
Alle, ja.
Alle ist die richtige Antwort.
Ja. Im Director's Cut ist ja nur die Szene drin, wie sie Pfandflaschen wegbringt, sonst alles gleich.
Und das dauert 3 Jahre.
Ja, das dauert, ja.
Währenddessen läuft der Pfandflaschen-Song von Team Scheiße 3 Minuten. Ja.
So, das gefällt mir doch. Daniel Schröckert sagt 6, André Hecker sagt 7 und ich sage, André Hecker hat die heutige Runde gewonnen, denn es sind genau 7.
So. Den habe ich vergessen?
Ich war auch erst bei 6.
Du hast vergessen Morris Prusser, der nach einer Stunde 18 stirbt.
Hast du die Mutter? Hast du...
Nee, das ist
oder
doch
du
der,
hast am Anfang...
Nee, das ist doch der, dem der Kiefer weggerissen wird, oder?
Ja, genau. Ja,
ja, aber da habe ich doch einen vergessen.
Am Anfang wird ja der Drogendealer-Typ angestochen. Ja, dann wird auf einen geschossen und dann wird er erst überfahren. Also in den ersten 6 Minuten sterben 3 Leute.
Ja.
Und da, okay, die hast du.
Und dann kommt der Typ, der sich mit dem Ding die Fresse einballert?
Genau. Dann Paul Hudson, Head on Collision with the Ground. Also irgendjemand fällt irgendwo runter. Da kann ich
den
habe
ich nicht.
Erinnern.
Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Dann habe ich den nicht. Ach, scheiße.
Okay. Ja. Aber dafür, dass du quasi.
Noch und
ja.
Dann,
ich habe jetzt noch gedacht, so, da waren ja auch noch in diesen Halluzinationen, da passieren ja auch noch solche Sachen, ne? Also, dass da.
Genau,
noch,
aber die sind ja nicht tot. Das ist ja nur so.
Das ist ja nur Einbildung. Also
ja. Und deswegen, da musste ich ein paar jetzt wieder abziehen, weil ich nicht mehr ganz sicher war, ob das jetzt eine Halluzination ist oder halt so eine Realitätsverzerrung oder sonst irgendwas. Oder halt eben echt. Ja, scheiße. Na egal.
Ja, aber. Den Sieg hat sich André unter erschwerten Bedingungen dann erkämpft.
Ja, ja, alles cool. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Ja.
So. Er sagt jetzt alles cool, aber
ja, alles cool. Schreib
die nächsten 4 Tage nicht mehr von der Anfang Nachricht.
Nein, Quatsch.
Nein, vielen Dank. Ja. War wieder sehr, sehr nice und sehr knapp. Also
es war ja ein knappes Ergebnis. Also
bei den Schätzungsfragen bin ich immer wieder erstaunt, wie krass Navi bei einer liegen. Das ist echt.
Ja, ja, das ist echt wild.
Absurd. Ja. Aber auch wieder schöne Filmtitel dabei, ja.
Cool.
Ich glaube, mein Highlight ist der Diktatorfilm, das macht mich fertig. Der
ja, ja, über Idi Amin, als ich das gesehen habe, habe ich mich tief reingelesen, weil ich habe nämlich auch so ein Bildband über Wohnungen von Diktatoren, beziehungsweise diese Schlösser und auch so ein Buch, wo die Chefköche von Diktatoren interviewt werden, vom Katapultverlag, wie kriegt man Diktatoren satt? Und
okay, ist ja auch geil.
Die haben auch wilde Sachen zu berichten, was sie halt so auftischen mussten, wenn so Staatsbanketts waren.
Ja, der hat doch wohl auch irgendwie, weiß ich nicht, Lampenschirme aus Menschenhaut gehabt. Und
ja,
also
es sind einige irre Sachen dabei.
Also wirklich
dabei.
Richtig krankes Zeug.
Also, ja. Also man kann pauschal sagen, Diktatoren sind nicht unbedingt die besten Menschen.
Und ich hatte erst richtig viele Horrorgeschichten irgendwie von ihm gehört.
Ja.
Und dann kam dieser Last King of Scotland raus. Und da weiß ich noch, dass da ja so einige ein bisschen sauer waren.
Ja, weil der war schon komisch verklärt. Also Forrest Whitaker spielt das halt auch super gut, was dem Film aber eher irgendwie eher so einen Bärendienst erweist. Ja. Weil der ist oft auch so, also Forrest Whitaker sieht ja oft auch so melancholisch, sentimental aus. Und das passt leider. Also es ist super, oder es ist richtig scheiße gespielt. Ich kann mich bei sowas immer nicht so richtig entscheiden, weil eigentlich sollte man mit jemandem wie Idi Amin weder Mitleid haben, noch denken, wow, war das jetzt beeindruckend oder so. Also es ist...
Also Mitleid hatte ich jetzt nicht mit ihm unbedingt so, aber natürlich wirkte er deutlich nahbarer. Aber was Whittaker auch hingekriegt hat in gewissen Momenten, ist halt dieses Umschalten von eben, der nette, joviale irgendwie Staatsmann Idi Amin. Zu eben dem grausamen Monster. Also so diese, da gab es ja schon den einen oder anderen Moment, aber dann ist der Film ja dann auch, ich glaube, was ihm so ein bisschen, glaube ich, auch den Nacken dann rettet, ist dann halt, dass der Film sich ja ein bisschen mehr auf James McAvoy irgendwann konzentriert.
Ja.
So.
Ja, auf den Abenteurer halt.
Ja.
Ja. Ja, aber das ist schon, glaube ich, dann trotzdem eher so Mythenbildung. Also so Filme, ich gucke sie auch immer ganz gern, aber danach denke ich, weiß ich nicht, ob das jetzt so dem Thema gerecht wird, gerade wenn du 300.000-400.000 Opferfamilien hast, die dann auch damit konfrontiert werden, dass da jemand für die Darstellung einen Oscar kriegt. oder ja, nominiert wird.
Die kriegen halt keinen Film, ne? Also.
Ja, ja, eben. Ja. Ja. Ja, ja. Und verstanden, was wirklich los war, hat man nach so Filmen ja auch immer nicht. Also, das ist ja immer so dieses, wo ich immer so auch bei koreanischen, wenn wir immer diese koreanischen Spionagefilme gucken, über so diese, wo man so reingeht, man wird so reingeworfen, denkt danach, okay, es war irgendwie super spannend, aber gerafft, was da los ist, nischt.
Aber irgendwo gerade gibt's The Man Standing Next auf Deutsch. Da wollte ich dann direkt, da habe ich noch mal Lust gekriegt, mir den anzugucken,
ja,
ich auf auch, Deutsch. Aber, weil ich glaube, dann hat man doch ein bisschen mehr, oder rafft man vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr.
Aber den fand ich auch. Aber ich glaube, so ist das halt, einfach einen Koreaner vor Bader-Meinhof-Komplex setzen und dann sagen, so, jetzt erklären wir mal, wie Deutschland tickt. Oh. Das ist immer, glaube ich, also so. Da so Filme scheitern ja oft schon fürs einheimische Publikum, aber wenn man nicht halbwegs mit der Geschichte des jeweiligen Landes vertraut, ist das einfach komplett. Ja. Da kommt und dieser asiatische, den wir gesehen hatten, von wem war der? War von Chang Shimu mit diesen Widerstandskämpfern?
Ja, mit Anthony, war das Anthony Wong? Der nur mit diesen schwarzen Mänteln im Schnee und
genau, wo alle schwarze Mäntel anhaben, aber drei verschiedene Fraktionen sind und man auch noch wissen muss, wann das spielt und was da los war, weil es einfach nur drei Texttafeln am Anfang gibt, die zwei Sekunden eingeblendet werden.
Den fand ich cool. Den
fand ich auch gut, aber ich kann dir nicht sagen, worum es ging.
Ja, halt, dass es da drei Fraktionen gab und einer musste überlaufen, glaube ich.
Ja, aber man weiß auch bis zum Ende nicht, welches eigentlich die gute oder schlechte war. Also das ist immer so, immer eine Freude.
Ja, Cliff Walkers,
genau.
Ach, der, ja, stimmt. Ja, 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 ja.
Aber der war cool, ey. Der war
stimmt, echt, den habe ich auch gesehen. Geil, aber ja, genau.
Geil,
ja,
aber worum ging's?
Könnte ich jetzt nicht nacherzählen, nee.
Ja. Und ich meine, es sind ja auch wirklich drei Fraktionen oder so. Also zwangsläufig sind ja wahrscheinlich nicht zwei gute und eine böse. Aber wie jetzt welche mit wer zusammenhängt? Ja, it's set in the Imperial Japanese Puppet State of Manchukuo. In the 1930s, okay.
Egal, die sind da mit geilen Karren rumgefahren und haben dann wieder geballert und so. Das war cool.
Ach stimmt, es gab auch eine Verfolgungsjagd mit diesen 30er-Jahre-Autos, die nur so 20 km/h fahren. Das finde ich immer ganz beeindruckend.
Fand ich auch geil.
Wie in diesem einen Dings Ben Affleck-Film, der so furchtbar war. Den google ich jetzt noch und dann merkt das Publikum ja auch schon, dass wir abschweifen. Dann können wir nämlich auch gleich mal beenden, aber den will ich noch mal kurz gucken, was das war. Diesen Mafia-Film, den er gemacht hat, der auch
so,
irgendwie in den Sümpfen.
Irgendwas mit Night. Irgendwas mit Night. Wie hieß der? Under the Night oder irgendwie sowas. Den fand ich jetzt aber auch nicht so.
Live by Night. Nee, nicht so krass, aber halt so langwierig.
Ja.
Und diese Verfolgungsjagd mit diesen Autos. Das war so affig.
Da wusste man auch nicht so wirklich, was der eigentlich erzählen möchte.
Die Top-Review ist, Ben Affleck realized he had a lot of heads, so he decided to make a movie. Weil er ganz viele von diesen Hüten auf hat. So, wir schweifen ab.
Und kommen jetzt zum Ende, oder?
Ja. Genau.
Also ich meine, André hat ja gewonnen, also dementsprechend.
Genau,
es ist alles vorbei.
Genau. Daran wird sich nichts mehr ändern.
Gut, dann würde ich doch sagen, hoffentlich hat es euch gefallen da draußen. Folgt uns gerne auf allen Plattformen, auf denen das möglich ist. Schickt uns gerne über Discord nicht nur Fragen für die 200. Sendung, aber auch gerne irgendwelche Aufgaben für What's in the Box, für irgendwelche Filmtitel, für, weiß ich nicht, Filme, über denen Tino mal den Killcount nochmal checken soll. Hotshots 2 zum Beispiel.
Habt ihr jemals bei einem Film schon mal selber einen Killcount angefertigt? Das wundert mich ehrlich gesagt.
Ich habe das früher für eine Webseite gemacht, aber es war so 2006, 7 rum für so einen Blog.
Das wundert
mit Screenshots. Da habe ich die DVDs in Rechner gepackt, habe mit dem Programm Screenshots von der DVD gezogen.
Ah, hast du auch nochmal nachgeschärft mit irgend so einem komischen, weil das habe ich bei dieser Website, die ich nicht aussprechen kann, molohetschiana.ch oder so, wo ich früher viele asiatische Filme entdeckt habe, der hat immer noch jeden Screenshot mit irgend so Coral Draw oder so nachgeschärft. Das hat mich immer beeindruckt, wie da
einfach
so.
Du musst den Film komplett durchspulen, alle Kills rausziehen, jeweils einen Screenshot machen. Also bei Battle Royale 2 war das ganz schön eine Aufgabe.
Nee, das habe ich nie gemacht. Mich wundert ehrlich gesagt, dass ich das nie gemacht habe.
Ja, ich fand's geil.
Ja, ich hatte es, glaube ich, auch geil gefunden. Kann ich ja jetzt noch mit anfangen.
Ja.
No. Und ich kommt bestimmt gut auf im Tinder-Profil. Hobbys, Killcounts erstellen.
Ey, ich habe jetzt richtig Lust auf den Cliffwalkers nochmal gekriegt, um da durchzuschauen.
Ja. Das ist schon der Schneefilm. So, So wie bei Sons of the Neon Knight schneit es genauso viel. Die haben eine Schneeszene gedreht in Macau bei Außentemperaturen von 30 Grad. Ich weiß, André Hegger macht schon dieses Symbol, dass wir zum Ende kommen müssen, weil wir haben ja 5 Minuten schon abmoderiert. Aber falls man wissen will, warum der teuerste Hongkong-Film aller Zeiten teilweise doch nicht so teuer aussieht, wer halt Schneeszenen bei 30 Grad dreht, weil er zu ungeduldig war, verbrennt da wahrscheinlich viel Geld. So, tschüss.
Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob du das alles nochmal wiederholen wirst in der Sitches-Folge.
Ja, absolut.
Ich auch. Und zwar derselben Wortwahl. Ja. Derselben Energie, denselben Elan.
Und André, klar, ich hab doch auch die Audiospur. Spiel die einfach ab und kau Kaugummi.
André, halt ihn auf. Ja? Halt ihn auf, bevor er wieder genau das wiederholt. So, habe ich jetzt alles erledigt, was wir an obligatorischen Dingen erledigen sollten?
Dann natürlich.
Bleibt uns nicht viel mehr, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.